Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 768. Heute mit der Preview zu WWE Clash in Italy. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es geht nach Turin, nach Italien für WWE. Der Clash in Italy steht an in die Analpi Arena. Und Kai, wir haben schon häufiger mal so Europa-Tour-Stops gehabt, wo wir gesagt haben, ja, bisschen Crowdpleaser, aber nicht die ganz großen Namen dabei. Diesmal haben wir hier wirklich eine große Card. Also natürlich alles Matches, die wir zwar schon mal gesehen haben, aber mit einem ordentlichen Build-up dahinter, mit großen Namen. Also ist das für dich noch ein B-Pay-Per-View?
Also von den Namen her würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein A-Pay-Per-View. Es ist natürlich jetzt nicht die große Show à la WrestleMania, also die, so von diesem Big-Time-Feeling her natürlich. Aber von den Namen her ist das Ding wirklich riesig. Von den Namen her ist das Ding super groß.
Das stimmt. Aber wie gesagt, hier finde ich, ist es eine starke Karte, die man präsentiert mit bislang 5 angekündigten Matches, wenn wir das hier online bringen. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, ist es mal wieder zur besten Fernsehzeit, ne? Schön am Sonntag um 20 Uhr. Und für uns bedeutet das natürlich auch, wir machen ein Watch-Together mit euch. Deswegen kommt auf unseren YouTube-Kanal. Wir starten um 19.30 Uhr. Die Melanie Gray ist dabei, ich bin dabei. Und dann schauen wir uns das Ding gemeinsam an. Und das ist eben auch immer das Schöne an diesen internationalen Shows, dass man dann solche Watch-Togethers gemeinsam machen kann. Wir können mit euch quatschen, wir machen da eine gute Zeit. Und ich hoffe, dass ich hier oben dann in meinem Office nicht schmelze in der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, kommt rum. Sonntagabend, 19.30 Uhr, da geht's los auf dem Headlock-YouTube-Kanal. Und Kai, dann würde ich erstmal sagen, gehen wir hier an der Stelle einfach mal durch. Vielleicht mit dem großen WrestleMania-Rematch, was wir hier bekommen haben, mit dem großen Swerve, der präsentiert worden ist. Brock Lesnar kehrte letzte Woche bei Raw zurück und attackierte Obafemi, der ihn hier noch bei WrestleMania besiegt hat und ihn ja scheinbar auch in Rente geschickt hat. Der Rücktritt vom Rücktritt hier sozusagen. Diese Woche gab es dann nochmal ein kurzes Video-Package und auch ein Obafemi hat hier einen Paul Heyman unter Druck gesetzt und hat nicht nur angekündigt, dass er hier einen Brock Lesnar besiegen möchte, wie bei WrestleMania, sondern er will ihn killen. Also das sind ja mal ganz andere Töne bei WWE, oder?
Ja, hallo, kann da mal bitte jemand zensieren? Das geht ja gar nicht. Also ist das noch werbefreundlich? Das ist nicht mehr meine WWE, muss ich ganz klar sagen an der Stelle. Und hier, wie bei WrestleMania, ich habe da super viel Bock drauf. Ich bleib trotzdem bei meiner Meinung, dass ich dieses Fake Retirement, ob das jetzt geplant war oder nicht, oder ob es wirklich ein Brock Lesnar dachte, oh, ich bin jetzt fertig und hallo Geld, und dann war er halt doch wieder da. Im Endeffekt ist es egal, ich find's trotzdem kacke gemacht. Also diese Fake Retirements, das hatten wir einmal so halb bei Mark Henry, dann war es cool. Mittlerweile geht's mir, wie gesagt, zu sehr darum zu sagen, oh, guck mal, wir kreieren Momente, wir kreieren dies, wir kreieren jenes. Oder es ist halt einfach inkonsequentes Storytelling, weil Brock Lesnar wirklich dachte, er ist raus. Und dann, wie gesagt, hallo Geld. Ich habe jetzt sehr viel Bock drauf. Ich habe Bock auf eine Schlacht. Ich habe Bock, dass sie sich ordentlich geben. Die Frage ist natürlich nur, ist es das ganz berühmte 1-1, das zum Rubber-Match führt? Oder wird es ein 2-0? Gehen wir jetzt diesen weiteren Weg mit, wir gucken mal so, was ist denn am Horizont? Ach ja, guck mal, da ist ja ein SummerSlam und der ist ja in, was war es, mit Minnesota, ne?
Genau, Minneapolis, ja. Minnesota, ja.
Genau, da, wo ja auch Brock Lesnar wegkommt. Da macht es natürlich dann Sinn, vielleicht da das Retirement zu machen, so wie man es ja am Anfang schon vermutet hat, ne? Von daher, vielleicht machst du hier das 1-1 und dann machst du beim SummerSlam nochmal Obafemi gegen Brock Lesnar. Oder klar, du kannst auch sagen, wir gehen dann trotzdem irgendwie nochmal den Weg über einen Gunther als Career-Killer, dies, das. Das sind so die Optionen, oder?
Ja, das sind eindeutig die Optionen, die wir hier haben. Also Brock Lesnar kommt übrigens ursprünglich nicht aus Minneapolis, Minnesota. Der kommt ja da aus South Dakota irgendwo, aber der hat da trainiert. Also der war da an der Uni. Dadurch hast du ja diese Verbundenheit schon. Nur damit das hier klar ist. Nee, also
so deren Athletmäßig.
Genau. Und du hast ja diese Verbundenheit, die bleibt ja da auf jeden Fall. Und er wird ja da quasi auch von dort aus angekündigt. Ne? Geboren ist aber woanders. Egal, anderes Thema. Ich habe auch mega Bock auf das Match, weil wir haben beide gesagt, dass das WrestleMania-Match, das war schon okay für das, was es war. Aber wir hätten uns natürlich gerne noch viel, viel mehr gewünscht. Und wir haben eben hier diese zwei großen Männer. Und hier würde ich mir jetzt wünschen, dass es auch so ein bisschen länger geht. Ne? Dass ein Brock Lesnar jetzt nicht den Spieß umdreht und einen Obersquasht. Das halte ich mich auch für eine große Gefahr hier an der Stelle. Sondern hier muss man eben gucken, dass man hier die beiden auf Augenhöhe präsentiert. Dass man sagen kann, ja gut, beim ersten Match der beiden ist Brock vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Jetzt hat er sich besser vorbereitet, jetzt kennt er sich besser aus und entsprechend kann man dann da ein bisschen besser mit arbeiten. Wie siehst du hier die Chance, dass ein Obafemi hier gestärkt raus hervorgeht? Weil nach WrestleMania haben wir gesagt, ja geil, den kannst du direkt im Main Event stecken. Mal von der WWE-Logik ausgehend, erster Sieg geht an Ober, zweiter Sieg geht an Brock. Wie kannst du es hier trotzdem schaffen, dass ein Ober gut aussieht? Und bekommen wir überhaupt ein cleanes Finish? Das ist auch eine andere Frage.
Also, wie du es darstellen kannst, ist ja allein schon mal, dass er nicht gesquashed wird. Ne? Also das ist, kann ja alles sein. Von mir aus kann es sogar eine leichte Ablenkung von außen durch einen Paul Heyman sein. Ne? Dieses klassische, oh, Brock Lesnar Ober hätte eigentlich gewonnen, aber XY passiert, dann gibt's 5 F5s und dann verliert eben Obafemi. Also ich glaube, das ist relativ einfach, da so einen Weg zu gehen, dass ein Obafemi hier nicht komplett wie ein Verlierer aussieht. Und ich sag mal, auch selbst in einer normalen Niederlage gegen Brock Lesnar kannst du ja irgendwie stark aussehen, wenn sie ne, recht ähnlich irgendwie Offense ins Ziel bringen und wie gesagt, nicht einer nur am Anfang 5 F5s frisst und dann ist 1, 2, 3 und vorbei, sondern wenn man hier ein Match auf Augenhöhe macht, dann ist sowieso schon meiner Meinung nach in Ordnung. Dann kannst du auch gegen einen Brock Lesnar verlieren. Ne? Wir haben halt nur häufig diese Squashs im Kopf. Wenn du dann aber noch diesen kleinen Swerve reinbringst mit, ah, er hat ja eigentlich gewonnen, aber weiß nicht, der Ref wurde abgelenkt von Paul Heyman, hat deswegen zu langsam gezählt, irgendwie sowas, dann hast du es quasi nochmal doppelt gemoppelt und Obafemi sieht stark aus und dann kannst du ins finale Match gehen.
Bin neugierig drauf, wie man das aufdröseln wird. Man kann ja auch mit so Geschichten arbeiten wie, ne, der Fuß lag auf dem Seil, der Fuß lag unter dem Seil oder irgendwie sowas, dass eben das Finish dann doch nicht ganz so clean ist. Weil de facto ist eben nicht Brock Lesnar hier das Projekt für die Zukunft, sondern es ist eben Obafemi. Und dem musst du eben gucken, dass du den hier entsprechend präsentierst. Das wird die große Herausforderung hier sein. Und ich halte es ähnlich wie bei WrestleMania, ne? Also wir werden dann nach dem Match entweder schimpfen oder jubeln oder irgendwas dazwischen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall was sein, was polarisieren wird, je nachdem, wie es ausgeht und wie es dann eben auch präsentiert wird. Aber ich gehe hier ganz stark davon aus, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben den SummerSlam vor der Brust, der ist ja schon am Anfang August und dann ist nicht mehr so lange hin. Der Sommer ist nicht mehr so weit weg. Wenn man ja rausschaut, merkt man das auch. Und ich tippe hier auf Brock Lesnar.
Wir haben noch 2 Events dazwischen, oder? Haben wir noch? Also ja. Wir haben ja noch Night of Champions und Money in the Bank auch, oder?
Night of Champions haben wir. Money in the Bank ist später diesmal. Money in the Bank ist nach dem SummerSlam.
Das ist im September. Nach dem SummerSlam?
Ja.
Okay. Ja, gut.
Deswegen, wir haben dazwischen noch Saturday Night's Main Event.
Gut, das zählt ja nicht.
Ja, nee, aber wir haben jetzt quasi Ende Juni haben wir Night of Champions. Da wissen wir jetzt aber auch, da ist King of the Ring und so angesagt anscheinend. Und jetzt dann dazwischen haben wir noch am 18. Juli haben wir noch Saturday Night's Main Event und danach haben wir den SummerSlam.
Okay. Na gut.
So. Dein Pick.
Brock Lesnar.
Brock Laser. Okay, bin gespannt. Auch da natürlich nicht vergessen, unser Tippspiel kicktipp.de/headlockrunde, da unbedingt dabei sein, wenn noch Plätze frei sind. Ich weiß gerade gar nicht, die WWE-Runde ist immer proppenvoll. Ob die jetzt schon ausgebucht ist, schaut auf jeden Fall mal rein. Ansonsten, für die, die schon dabei sind, tippen nicht vergessen. Ne? Das ist wichtig. Und dann machen
Hast
wir weiter.
Hast du auch gesagt, wie du tippst?
Was? Ich hab das schon vorher gesagt, Brock Lesnar.
Okay, das ist auch, ja, alles klappt. Ja, bei dir ist ja manchmal so, ich sag das und am Ende tippe ich doch für den anderen.
Machen wir weiter. Wie gesagt, 4 Matches haben wir hier noch auf der Karte. Wir machen mal weiter mit einem Kampf, der jetzt hier in Richtung Saturday Night's Main Event natürlich aufgebaut worden ist. Becky Lynch gegen Sol Ruka um die WWE Women's Intercontinental Championship. Da hat man ja diesen Ausweg, den sich dann Becky Lynch gesucht hat, indem sie quasi beim versuchten Soul Snatcher, nachdem Soul super dominant gewesen ist, hat sie ja Jessica Carr dazwischen gezogen, sodass Soul sie erwischt hat. Und dann wurde es eine DQ gegen Becky Lynch, also die ist disqualifiziert worden. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat Nick Aldis dann in Vertretung für Adam Pearce auch noch gesagt, nee, hör mal, das ist so nicht. So, weil bei Clash in Italy, da trefft ihr beide nochmal aufeinander und da gibt's dann auch die Geschichte um das IC Gold. Ich bin jetzt mal gespannt, weil da gab's jetzt bei Raw keine große Fortsetzung eigentlich zu. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das ist, weil ich habe auch Gerüchte gelesen, dass auch eine Sol Ruka angeschlagen sein soll.
Ah, okay. Da habe ich jetzt noch nichts zugesehen. Aber es gab auch aktuell generell relativ viele News, muss man sagen. Also in der Wrestling-Welt.
Genau, also wir können es ja so sagen, also Logan Paul ist ja verletzt mit einer Trizepsverletzung, ja, also Trizepsriss, was ihm wohl da geschehen ist, als er den guten Angelo Dawkins da beim letzten Metern des Matches quasi aufgefangen hat. Da hat man es auch gesehen, dass er sich da an den Arm gefasst hat. Und bei einer Soruka gibt es halt eben Gerüchte, dass sie sich Unterschenkel oder am Knöchel verletzt haben soll, eben bei diesem Soul Snatcher, den sie da gezeigt hat. Aber es gab eben kein Update dazu. Hm. Ergo müssen wir abwarten, was da passiert, Kai.
Vielleicht ist das auch die Devise gewesen, deswegen haben wir nichts gesehen bei Raw, weil man noch nicht weiß, ob das Match jetzt kommt oder nicht. Also
ja,
das heißt abwarten, was natürlich auch das Tippen jetzt schwieriger macht, ne? Muss man ganz klar sagen. Weil ansonsten hätte man hier sogar mit dem allseits bekannten Raketenrucksack gehen können, dass man sagt, man gibt ja nach Soruka den Belt sogar sofort, weil man merkt, die ist over, die Leute haben Bock auf die. Man hat auch gewisses Vertrauen in das Soruka. Sollte sie jetzt aber hier angeschlagen sein, das kommt gar nicht zum Match. Ja, na gut, dann kann es eh nicht tippen, ne? Sollte sie aber hier insofern angeschlagen sein, dass das heißt, ja, sie kann zwar das Match machen, aber dann wissen wir erstmal nicht, wird sie natürlich den Belt bei einer Becky lassen.
Ja.
Das macht es natürlich relativ schwierig zu tippen, weil ansonsten wäre ich hier, glaube ich, so ein bisschen mit der Wildcard Soruka gegangen.
Ja, habe ich ja schon bei Saturday Night's Main Event gesagt, dass man das eigentlich machen könnte. Also was wir bei Raw gesehen haben, das war ein kurzes Interview mit Becky Lynch, aber wir haben nichts, wir haben kein Update von Soul bekommen, wir haben sie nicht gesehen oder sonst irgendwas, ne? Aber das ist hier so eine kleine Wildcard, wo wir einfach nicht genau wissen, was passiert jetzt. Es kann genauso gut sein, dass jetzt nach der Podcast-Aufnahme News rauskommen und wir sprechen hier über dieses Match und dann heißt es, das Match findet nicht statt und es ist vielleicht jemand anders in dem Match drin. Kann alles passieren. Oder man lässt ein anderes Match nachrücken. Auf dem Papier sage ich erstmal, der Kampf der beiden bei Saturday Night's Main Event war ja eher ein Angle insgesamt, gerade auch im Hinblick auf die Geschichte mit Jessica Carr. Da wird ja sogar ein Match für WrestleMania, für den SummerSlam gerüchtet. Mhm. Mal gespannt, ob man das macht. Ansonsten, wenn die beiden hier aufeinandertreffen und du hast diese Gerüchte im Vorfeld, musst du natürlich eigentlich damit arbeiten. Das heißt, Becky Lynch sollte dann natürlich auf das verletzte Bein gehen, je nachdem, ob es wirklich verletzt ist oder eben dann eben eine Storyline-Verletzung ist, kann ja eben auch sein. Weil man spielt ja gern damit, mit diesen Meldungen.
Ja.
Und ich erwarte dann hier ein solides Match der beiden. Ich finde, die beiden haben noch nicht so recht zeigen können, ob sie Chemie miteinander haben. Das wird sich dann erst zeigen, finde ich, was da so funktioniert oder eben auch nicht. Die Rollen sind hier ganz klar verteilt. Wir haben den jungen, agilen Upstart mit Soruka und wir haben eben die Veteranin mit einer Becky Lynch, die das auch gerne eben hier zu Papier bringt, dass sie extrem wichtig und bedeutsam ist. Und ja, ich denke eigentlich auch, dass man hier mit der Soruka gehen könnte an der Stelle und dass man eben dadurch sie stärkt, ihr diesen Moment gibt. Aber ich glaube auch, dass man diese Fehde noch ein bisschen ziehen möchte. Das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon beendet sein wird. Und dann passt natürlich so ein Titelwechsel eigentlich ganz gut in den Kram. Soruka hat dann erstmal so die erste, wie sagt man so schön, die erste Feather in the Cap, wie man so schön sagt, das erste Abzeichen, den ersten Titel gewonnen im Main Roster. Und eine Becky Lynch, an der kann sie sich jetzt dann gut messen. Deswegen könnte ich damit gut leben. Aber wir müssen halt eben abwarten, was hier die Verletzungslage um Soruka angeht. Bei Logan Paul sah es ja nicht ganz so gut aus, wenn man ehrlich ist. Der wird mehrere Monate ausfallen, den werden wir erstmal längere Zeit nicht sehen.
Eben, also Trizepsriss ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer, ne? Also wir hatten jetzt ja schon verschiedene Trizepsrisse bei einem Drew McIntyre und auch einem CM Punk und sowas alles. Das dauert entsprechend. Von daher hier kann man wirklich nur spekulieren. Ansonsten hätte ich gesagt, eine Soruka, jetzt je nach Grad einer möglichen Verletzung würde ich sagen, Becky Lynch, also das ist auch so ein Tipp, mit dem würde ich es einfach noch abwarten bei mir. Ja.
Das ist so ein Ding, das tippt man dann am Samstagnachmittag oder so oder am Sonntagvormittag oder irgendwie sowas, ne, wenn man dann vielleicht noch ein paar mehr Infos hat. Müssen wir abwarten, was da passiert. Aber es ist natürlich auch bitter, bei so einer vermeintlich kleineren Show wie Saturday Night's Main Event dann gleich zwei Verletzungen zu haben und eine auf jeden Fall so langwierige. Das ist natürlich alles andere als schön. Und ja, machen wir weiter. Wir haben noch ein weiteres großes Rematch hier mit Rhea Ripley gegen Jade Cargill um die WWE Women's Championship. Auch da haben wir zuletzt bei Saturday Night's Main Event gesehen, wie das ausgegangen ist. Da hatten wir das Six-Women-Tag-Match, wobei Jade Cargill noch Michin und B-Fab an der Seite gewesen sind, bei Rhea Ripley noch Charlotte und Alexa Bliss. Und am Ende gab es dann ja großes Durcheinander und Jade Cargill konnte Rhea Ripley pinnen. Auch natürlich im Hinblick auf den Clash in Italy sinnvoll, das zu machen, um sie als Bedrohung darzustellen, in meinen Augen. Erwartest du denn hier schon einen Titelwechsel, Kai, nach WrestleMania?
Ich hoffe nicht, denn, also ich habe es ja auch bei Saturday Night's Main Event gesagt, Jade Cargill hat halt wirklich diese Aura, ne? Und da hört's dann auch auf. Also ich sehe da auch wenig bis gar keine Verbesserung. Auch jetzt in diesem Tech-Match, finde ich, du merkst, obwohl sie super wenig gemacht hat in diesem Match, merkst du trotzdem, da im Ring, das klingt zwar, also ich finde, die hat keine Chemie mit dem Wrestling-Ring. Also so ganz doof gesagt.
Böse Aussage.
Ja, aber also es ist halt einfach so, ne? Die kommt raus, die sieht aus wie Million Bucks, aber dann hört's halt auch wieder auf, ne? Ja, wir hatten es auch gesagt, bei WrestleMania hatte eine Rhea echt gute Chemie mit ihr. Die Sache ist, hoffentlich kriegst du es hier auch wieder hin. Aber also dieses auch der Belt um die Hüfte von der Jade Cargill, so das ist alles krass. Das Problem ist nur, dass du halt beim Wrestling auch Wrestling-Matches machen musst. Und auch ihre Promo-Skills sind halt auch eher so mittelmäßig, finde ich. Also im Endeffekt kannst du sie einfach irgendwo hinstellen mit dem Belt und sagst, guck mal, das ist unser Champion. Alle sagen, ey, das ist ja mega heftig. Und sobald sie anfängt, Promos zu halten oder zu catchen, hört's halt, bröckelt dieser Mythos.
Ja.
Und das kann halt nicht dein Champion sein. Und der Rhea bringt das alles mal 100 mit.
Ja, Rhea ist da auch natürlich fast schon unfair. Wenn man ganz ehrlich ist, weil Rhea nicht nur ultra over ist, sondern die ist ja momentan einfach das Komplettpaket innerhalb der Women's Division bei WWE. Die ist, wie ich finde, sehr, sehr stark im Ring. Die bringt diese Crispness mit, diese Agilität, diese Dynamik, die viele andere Frauen so ein bisschen vermissen lassen. Die hat sie. Auch diese Aggressivität mit dabei. Und dazu eben auch diese Ausstrahlung, die da eben noch super gut funktioniert. Und ja, Jade Cargill bringt halt die Ausstrahlung mit, die bringt das Charisma mit, aber alles andere fehlt da ein bisschen. Und ich bin auch ehrlich, ich finde auch diese Gruppierung mit B-Fab und Michin, die wirkt eher wie so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Es hat so ein bisschen was von NWOB-Team, sage ich mal ganz ehrlich. Also es ist jetzt nicht, wenn ich mir unterstützende Kräfte aussuchen würde, wären das ein paar stärkere Damen an meiner Seite, weil die haben ja im Endeffekt lange Zeit nichts gerissen. Wobei man sagen muss, natürlich Mia Yim, gute Wrestlerin, erfahrene Wrestlerin, auch da vielleicht der Grund hinter. Aber trotzdem hat sie natürlich bei WWE kein besonders großes Standing gehabt, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen, also bei WrestleMania waren wir doch positiv überrascht, wie das Match ausgegangen ist im Endeffekt, im Sinne von, wie das geworden ist, weil es doch eigentlich recht ordentlich gewesen ist. Die Frage ist nur, Kai, schlägt hier der Blitz zweimal ein? Kriegen wir hier vielleicht sogar eine Steigerung oder kriegen wir vielleicht eine kleine Enttäuschung?
Ich bin hier Team Glas halb leer. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Steigerung kriegen. Also auch da, ich lasse mich dann auch gerne positiv überraschen. Wär doch super, ne? Sollte es klappen. Ich könnte, also selbst sollten sie auf diesem Level bleiben, wäre es ja immer noch sehr, sehr vernünftig und solide. Dann wäre ich damit auch happy. Aber ich sehe hier keine Steigerung. Weil bei mir überwiegen halt schon irgendwie ganz klar diese Limitierungen von der Jade Cargill.
Ja, und um die muss man dann hier eben entsprechend herumarbeiten. Ich erwarte hier eine Titelverteidigung von der Rhea Ripley. Auch da, der Titel ist erst gerade gewechselt. Der muss jetzt nicht schon wieder zurückgehen hier an der Stelle. Ping-Pong brauche ich an der Stelle nicht. Das kannst du zum späteren Zeitpunkt machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir hoffen ja auch alle nochmal auf nochmal ein großes Aufeinandertreffen mit Rhea Ripley und Charlotte zum Beispiel. Das wäre was ich mir für einen SummerSlam oder so auch vorstellen könnte. Oder einen Multi-Woman-Match oder wie auch immer. Aber hier sehe ich das noch nicht. Ich erwarte ein solides Match. Aber ähnlich wie in den WrestleMania Previews, hier ist auch ein Clusterfuck mit dabei. Ne? Also wenn eine Jade Cargill einen schlechten Tag erwischt und Rhea Ripley aus irgendwelchen Gründen nicht gerade den passenden Schlüssel an ihrem Wrestling-Schlüsselbund parat hat, dann kann das auch ordentlich holpern. Aber ich erwarte hier übrigens auch Eingriffe, was Michin und B-Fab angeht, vielleicht sogar von Charlotte und Alexa Bliss. Also das denke ich halt auch, dass das zukommen wird. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich würde es mir eigentlich nicht wünschen, weil ich mag halt mehr, gerade wenn du trotzdem ja diese zwei großen Namen hast, dass du die eigentlich alleine wresteln lässt. Ne? Deswegen bin ich eigentlich gegen Eingriffe von außen. Aber es kann sich auch sein, dass dann hier Team Cargill, also Meech und B-Fab reinkommen und dann einfach Charlotte und Alexa bist du ein bisschen kurz ein Safe machen und sagen, so, hier jetzt ist das Spielfeld wieder ausgeglichen. Ich hoffe es aber eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Gut, dann haben wir noch zwei Matches hier auf der Card. Und da war ja im Prinzip nach WrestleMania, Cody ist Champion. Wir haben uns gefragt, wer wird denn jetzt hier sein Herausforderer werden? Und dann ist es eben der Gunther, der ihn attackiert. Jetzt zuletzt hat man noch so ein bisschen Vertragswirrwarr, wo man noch den guten Royce Keys damit reingeschmissen hat. Spielt ja hier auch eine Rolle, und wie gefiel dir hier der Aufbau zwischen Cody und Gunther?
Ich fand, der Aufbau war relativ basic. Es war wieder ein Paul Heyman gefallen, wie wir es ja schon mal letztes Jahr hatten. Und das war dann recht simpel. Yo, hier, Gunther hat Paul Heyman gefallen getan. Paul Heyman hat gesagt, yo, alles klar, hier, ich deichsel was für dich. Zack, Gunther kriegt sein Titelmatch. Es gibt ein paar Sneak Attacks gegen Cody Rhodes. Er wird ein paar Mal outgechoked. Bin ehrlich, dieses Royce Keys Involvement hätte ich jetzt nicht gebraucht an der Stelle. Aber hey, immerhin gut, dass er auch mal in den Shows auftaucht und nicht nur beim Rumble war für eine Sache. Deswegen gar nicht so verkehrt. Gebraucht hätte ich es trotzdem nicht. Da hätte ich lieber irgendwie ein bisschen mehr mich persönlich auf diese Cody-Gunther-Fehde bezogen, weil die ist immer noch sehr, sehr oberflächlich, finde ich. Also das ist eher diese Fehde, du hast Belt, ich will Belt und weniger irgendwas Persönliches meiner Meinung nach. Ich finde auch, das ist ein Match, da kann man mehr draus machen. Ich finde, aus dieser Paarung sollte man auch mehr machen. Deswegen hier die Frage, wie das Ding endet. Mhm. Weil du musst und willst ja auch einen Gunther protecten, ne? Aber Cody jetzt direkt verlieren lassen kannst du ja auch nicht. Das, ja. Also, weil also, Traumszenario, sag ich dir ganz ehrlich, hätte ich Sieg Gunther. Ne? Das wäre Traumszenario. Weil im Endeffekt, ey, Cody Rhodes, geiler Typ, mögen wir, Hals-Tattoo 10 von 10. Aber also, ich weiß halt nicht, in welche Richtung jetzt eine weitere Cody Rhodes-Regentschaft gehen soll.
Ja, vor allem, wenn man ehrlich ist, Cody Rhodes, das Babyface-Champion, ist immer ein bisschen öde. Und wenn ich sage ein bisschen öde, meine ich eigentlich sehr öde. Weil er also da.
Wir haben es jetzt halt auch schon durch, das ist das Problem.
Genau.
Ne?
Das ist, und jetzt klar, dann kriegt er halt seine Heel-Gegner dazu, aber irgendwie ist es halt immer dieselbe Geschichte. Und das ist das Problem an dem Babyface Cody Rhodes. Das ist aber ein generelles Babyface-Problem, was wir nicht nur bei ihm gesehen haben, sondern auch bei anderen Wrestlern und auch Wrestlerinnen. Und jetzt hier tue ich mich eben auch so ein bisschen schwer damit. Also ich finde die Fehde bis jetzt, die ist so okay, die plätschert so vor sich dahin. Ich finde, Royce Keys hat es eben geholfen, dass er ein bisschen Kontur gewinnt. Ich fand das Match gegen Gunther fand ich sehr gut. Und ich glaube, das tut ihm auch gut, dass er so ein bisschen sich an den WWE-Style gewöhnt und dass er so ein bisschen Selbstbewusstsein quasi bekommt. Aber die Geschichte geht ja nicht um Royce Keys, sondern die geht ja um Cody Rhodes und eben Gunther. Und wie du schon sagst, Gunther ist ja eigentlich jetzt jemand, der fast unbesiegbar gewesen ist. Klar, Cody hat ihn einige Male schon besiegt, sei es beim Rumble oder auch da beim, es war auch Night of Champions, oder? Wo die beiden aufeinander getroffen sind. Die war King of the Ring Finale. King of the Ring Finale.
Ja, genau. Genau. Aber war es da nicht Night of Champions?
Das war auch Night of Champions, ja.
Ja.
Auf jeden Fall hat Cody ihn schon diverse Male besiegt. Und ich habe jetzt auch hier hin und her überlegt, wie löst man das, ne? Weil ich rechne nicht mit dem Titelwechsel an der Stelle, und ich rechne wieder mit einem langen Match erstmal, also langen Match im Sinne von WWE-Verhältnisse, 20, 25 Minuten hier auf jeden Fall, weil die beiden können das und die beiden können dann auch eben diese Zeit gehen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie man das auflöst. Und ich glaube auch, dass das hier nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir diese Kombination bekommen werden. Und ich habe leider, weil sich ja alles hier um den Sleeper dreht, auf der einen oder anderen Seite, habe ich schon wieder dieses...
Nicht wieder das gleiche Finish.
Ich habe immer das gleiche Finish, weißt du, dieses... Irgendwie mit den Füßen im Seil, Hebelwirkung, irgendwas, damit.
Aber genau das Finish hatten wir doch schon bei Dingen. Also das ist ja.
Ja. Aber das weiß ja keiner mehr.
Tja, das ist aber doch scheiße als Argument.
Was wäre denn deine Variante, um hier irgendwie rauszukommen?
Das ist das Problem, ne? Also, weil, also wie löst es? Weil ich will halt nicht wieder dieses eine Finish haben. Das ist doch nix, ne? Wieder dieses, oh ja, ist ein Sleeper, das ist auch damals so, ja, wie können wir Samoa Joe besiegen, ohne dass er schlecht aussieht? Ja, einfach dieses so nach hinten drüber rollen und Leute, die Sleeper machen, sind halt sehr dumm, die können auch nicht loslassen dann natürlich in so einer Aktion. Die vergessen dann, dass sie gepinnt werden. Ah, ärgerlich. Es ist, boah. Ich hab keine Lösung parat, weil du kannst ja, ich will auch nicht wieder diesen Weg mit, ja, Cody, der gewinnt ja nicht so ganz clean, der ist auch so halb, der hat so aus Versehen geschummelt, ne? Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Tja, ist eine schwierige Kiste. Aber also ich rechne hier auf jeden Fall mit einer Titelverteidigung in dem Sinne. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir Gunther als Champion sehen werden. Das ist auf jeden Fall mein Pick hier an der Stelle. Und es wird ein gutes Match. Das ist mein anderer Pick, weil die beiden können's.
Da bin ich dabei.
Ne? Aber bei allem anderen tue ich mich tatsächlich ein wenig schwer. Und da werden wir einfach mal abwarten müssen, was uns dann eben Clash in Italy hier serviert. Und damit können wir dann, glaube ich, auch zum Main-Event-Match kommen. Auch da natürlich, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Ansätze habt, wie man zum Beispiel auch das Match zwischen Cody Rhodes und Gunther lösen kann, schreibt uns das gerne natürlich bei YouTube in die Kommentare. Da sind wir sehr gespannt drauf, was eure Gedanken dazu sind. Ich habe schon gemerkt, also die Anti-Cody-Fraktion, die ist da teilweise. Also da gibt es sehr viele, die sagen, oh, der ist so ein bisschen langweilig und hoffentlich holt Gunther das Ding. Schreibt uns deswegen gerne mal da in die Kommentare. Und damit kommen wir dann hier zum Tribal Combat um die World Heavyweight Championship. Roman Reigns und Jacob Fatu. Und da gab es jetzt bei Raw ja noch eine Spezialstipulation mit dazu, nämlich wenn jetzt hier Jacob Fatu verlieren sollte, dann muss er ja Roman Reigns dienen sozusagen. Und dann wird der Roman Reigns ihm mal beibringen, wie hier sein Führungsstil ist, und er wird ihn irgendwann mögen. So.
Ja. Aber auch da muss ich natürlich sagen, die Sache mit den Stipulations ist auch immer so dieses, die kommen und gehen auch so ein bisschen, ne? Also manchmal ist es dann darum, wer Tribal Chief wird, dann geht's aber natürlich auch um den Belt, dann geht's aber auch darum, ja, du musst dann aber auch mich acknowledgen und jetzt auf einmal musst du mir dienen. Also wir sagen einfach erstmal alles und setzen dann das oben, was dann am Ende auch gebraucht wird. Also das muss man an der Stelle wirklich einmal so sagen, weil also so gefühlt Stand jetzt haben wir ungefähr in diesem Match eigentlich so 3-4 Stipulations.
Ja, also, es ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Und Tribal Combat ist ja generell auch ein bisschen unübersichtlich, wenn man da mal ganz ehrlich ist. Jetzt haben wir hier eben, also für mich ist halt eben diese Klinke mit, es geht um den großen Belt. Und ja, es tut mir leid, ich sehe Jacob Fatu nicht als World Heavyweight Champion bei Raw. Und ich sehe noch nicht, dass er ihn hier entthront, sondern tatsächlich erwarte ich hier, dass ein Jacob Fatu leider verliert. Also ich habe ja vorher mal gesagt, es gab ursprünglich mal einen Tribal Combat, wo es einfach nur um die Blutlinie ging, quasi nur um diesen Posten des Tribal Chiefs. Da hätte ich ja gesagt, hey cool, dann lass doch Jacob Fatu gewinnen. Dann ist der Tribal Chief, Roman Reigns kann sich abarbeiten, kann sagen, hier machen wir Belt gegen Tribal Chief, ab die Post. Ne? Hier Ulafala on the line und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir jetzt hier die Heavyweight Championship auch noch auf dem Spiel haben, macht das für mich deutlich schwieriger, einen Jacob Fatu als Sieger zu tippen, weil eigentlich muss der ja auch mal was abbekommen hier vom Kuchen, oder?
Jo, ich finde, du hast ja zwei Möglichkeiten. Zum einen, du lässt Jacob Fatu hier nochmal verlieren und er muss dann quasi in den sauren Apfel beißen und Uso Nummer 3 werden, sagen wir einfach. Und ist dann aber in der Bloodline Loose Cannon, dreht irgendwann durch und sagt, okay, so voll, ich hau euch alle kaputt, so dieses, ich brauch noch ein Match, so schmeiß mich aus der Familie sonst, aber gib mir dieses letzte Match, ne? Und dann gewinnt er einfach nur, um Jacob nochmal mehr aufzubauen, um nochmal mehr Druck zu schaffen, um nochmal ein größeres Hindernis zu kreieren, nochmal mehr, was dann wirklich auf dem Spiel steht für ihn. Oder du gibst ihm hier schon den Sieg. Das sind die zwei Optionen. Ich würde sagen, Option 1 wird noch mal mehr helfen, den Charakter als Jacob Fatu aufzubauen. Das Problem ist nämlich einfach, du kämpfst halt gegen Roman Reigns. Das ist super groß. Und du musst dich dann, oder in unseren Köpfen musst du dich dann ja immer messen, könntest du einen Roman Reigns als Champ würdig vertreten? Ich glaube, das kann im Roster vielleicht 1,5 Leute. Das ist halt das Problem. Also wenn du danach gehst, dürfte er den Belt ja niemals verlieren. Das Problem hatten wir damals übrigens schon, ne?
Ja.
Wo wir gesagt haben, so, wer soll jemals Roman entthronen? Ich fände hier aber auch einen Sieg von Jacob Fatu ganz cool. Allein aufgrund der Tatsache, es wäre was super Frisches, es wäre was Neues, gerade auch vielleicht jetzt in dieser Sommerlochzeit, weil man sagt, hier, mach mal, viel Spaß damit. Die Frage ist dann aber trotzdem, und jetzt unabhängig von Roman Reigns, sondern einfach nur auf Jacob Fatu gesehen, würde er das schaffen, Champion zu sein? Und das ist die Antwort, die du eigentlich bekommen musst. Problem ist, die Antwort kriegst du nur, falls du ihm den Belt gibst.
Mhm.
Deswegen,
das ist halt, ja,
ich find's schwierig.
Ich find's auch sehr, sehr schwierig, ne? Und klar, beim Tribal Combat haben wir auch in der Vergangenheit oft gesehen, nicht nur, dass ja da der Posten des Tribal Chiefs und auch die Ulafala auf dem Spiel steht, ne? Das ist ja ein Grund dabei. Wir haben auf der einen Seite auch No Countout, wir haben No DQ und wir haben auch sehr oft sehr, sehr viele Eingriffe gesehen. Und ja, wir haben natürlich hier die Bloodline auf der einen Seite mit den Usos da noch Und die sind ja auch quasi ein aktiver Teil. Und ich rechne auch damit, dass die hier eingreifen werden. Und dann habe ich überlegt, wen könnte man denn jetzt hier auf die Seite von Jacob Fatu stellen? Da bleibt für mich eigentlich in erster Linie gerade LA Knight, weil der ja sich ja zuletzt mit den Usos angelegt hat, verbal, und da auch die Bloodline angekreidet hat und Roman Reigns, korrupten Champion hier aller Zeiten, betitelt hat. Also von daher, ich glaube auch, dass wir da ordentlich Chaos bekommen werden. Kannst du natürlich nutzen, um dann die Niederlage von Roman Reigns zu erklären. Zugleich drehst du dann, finde ich, die Geschichte wieder auf den Kopf. Also, weil gerade ist die Geschichte ja, Jacob Fatu begehrt nach oben auf und ist der Wilde, der irgendwie da an die Spitze kommen will. Wenn du jetzt aber Roman Reigns hier verlieren lässt, dann ist er ja da, wo er eigentlich hin wollte. Und dadurch ist seine Motivation erstmal weg. Und dann muss er jetzt quasi regieren in dem Sinne. Und Roman muss dann ankommen und sagen, ja, ey, du, aber ich will meinen Ulafala wieder zurück, ich will mein Belt wieder zurück und überhaupt, ich bin doch hier der Tribal Chief. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja so von einem Storytelling her super schwierig, das dann aufzulösen und zu erklären, dass du abseits des Moments Jacob Fatu entthront Roman Reigns danach noch richtig invested sein sollst, weil plötzlich der Dreh- und Angelpunkt umgedreht worden ist.
Ja, also es kann natürlich einfach sein, dass Roman dann genug emotionaler Anker ist, ne, weil es immer noch Roman Reigns ist und mit seinem, ich bin jetzt verzweifelt, ich habe was verloren, ich möchte zurück, ich werde jetzt einmal auf einmal nochmal aggressiver als sonst. Das hatten wir ja schon häufiger, es hat auch gut funktioniert, finde ich. Deswegen ist es halt auch da mit den Eingriffen, ich sehe Uso-Eingriffe, sehe ich auf jeden Fall. Ne? LA Knight, gerade auch mit der Promo, die er jetzt auch nochmal bei Raw gehalten hat, Karl sagt ja auch, Leute, übrigens King of the Ring bin ich dabei, aber Usos, bla bla bla. Aber also, muss jetzt hier irgendwie ein LA Knight auch noch in Tribal Combat eingreifen? Weiß ich nicht. Also, klar, natürlich kann das, also
wenn er die Bloodline schwächen will, ist das hier die Möglichkeit. Ja. Dann hast du natürlich dann
einen. Das Problem ist, LA Knight ist immer der greift in die Fäden ein, weil er mit anderen Leuten irgendwie drumherum fädet. Das hatten wir ja bei The Vision auch schon.
Ja.
Dann ist er da in den Matches, weil er halt was gegen The Vision hat. Und dann, das ist halt so ein bisschen mein Problem, dass ein LA Knight immer der ist, der dann für das Face in dem Sinne oder das Halbface den Run-In macht, weil es gibt halt keine anderen, weil das Face hat dann in dem Sinne keine Freunde, aber gleiche Feinde, ne, und dann kommt immer LA Knight raus. Finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, also vom Storytelling her wäre, glaube ich, das Sinnigste zu sagen, du lässt halt Roman hier nochmal gewinnen und dann Jacob Fatu nochmal deutlich mehr brodeln von innen, nochmal mehr vom Roman ins Gesicht gedrückt bekommen, hier, ich bin der Tribal Chief und du hast jetzt und du musst jetzt machen, bis er dann irgendwann nochmal komplett final bricht und sagt, okay, ich hau jetzt hier alles kaputt. Ich glaube, das macht so vom Erzählerischen her am meisten Sinn.
Ja, also ich glaube auch, man muss irgendwie erzählen, dass Jacob Fatu nochmal scheitert und dann quasi sich noch mehr, also der ist ja wie der Hulk, der sich noch mehr Energie und noch mehr Wut in ihm aufstaut und der dadurch noch stärker wird und irgendwann dann eben ausbricht und ja, und sich natürlich auch jetzt dann erstmal fügen muss für eine gewisse Zeit, sich dann da ja gegen Wert innerlich und damit zu kämpfen hat. Und Roman Reigns, der seine Machtposition ausübt und ihn vielleicht auch hier und da demütigt natürlich. Ja, da kann man damit arbeiten. Aber deswegen tue ich mich halt hier schwer, auch wenn es eigentlich einen Jacob Fatu verdient hätte und dass er hier auch den Sieg davon trägt. Ich glaube, vom Storytelling her macht es mehr Sinn, wenn eben ein Roman Reigns hier auf die eine oder andere Weise gewinnt und dann eben Jacob Fatu erneut scheitert und dann eben der Diener oder wie auch immer von Roman Reigns werden wird. Ich bin gespannt, aber hier erwarte ich mir tatsächlich auch viel Drama von zwischen den beiden. Ich fand ja das Match der beiden beim letzten PLE schon wirklich echt gut und das hat Spaß gemacht. War hart geführt auch und hier kann man das eigentlich nochmal ja eine Stufe drüber gehen, als das vorher der Fall gewesen ist, ne? Weil du eben No DQ, No Countout hast, also das kann schön hart geführt werden und ja, ich bin gespannt, was uns da serviert wird. Ja, Kai, damit sind wir dann schon hier an dem Punkt angekommen. Bei 5 Matches sind die Previews immer kurz, muss man sagen.
Das stimmt, aber natürlich Gerüchte, wenn wir sind ja schon in Italien, ne? Und unseren absolut Nicht-Italiener mit dem italienischen Namen. Was halten wir denn aktuell von den Enzo Amore und Big Cass-Gerüchten?
Boah, ich weiß nicht. Könnte ich mir das vorstellen? Ja, irgendwo schon. Aber ich weiß nicht, ob man die braucht.
Verwerk Geister auf der Welt. Ich finde, das wäre eine 10 von 10. Mir ist alles andere scheißegal. Ich möchte nochmal Enzo und Big Cass in WWE haben, sage ich dir ganz ehrlich.
Also, wenn wir hier schon einen Fake-Italiener haben, dann bitte schon Santino Marella.
Ja, der kann bei TNA weitermachen.
ein Segment mit Danhausen und Santino Marella.
Ich möchte nochmal hier mit SAWFT und sowas chatten. Hey, ich mies Bock drauf, sag ich dir ganz ehrlich.
Kai vom Fernseher brüllt den Fernseher an.
Ey, sag, ja, natürlich. Also, der Typ ist ein richtiger Hohlkopf oder sowas, da müssen wir nicht drüber reden. Ich hätte schon mies Bock auf nochmal Enzo Amore und Piquet. Also, als ich auch so die Gerüchte gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, das holt mich schon ab, die Idee. Also, da hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Das ist natürlich die Frage, wie das ist mit dem Gerücht, auch mit dem Vertrag von hier Big Cass, ne? Da hieß es ja erst Ende Mai oder dann doch Anfang Juni und hin und her. Aber man kann ja auch, ne, schickst schon mal Enzo Amore raus, lässt die Crowd ein bisschen heiß machen, dann in 2 Wochen gibt's einen Beatdown und dann kommt hier der große Mann, macht den Safe und die Welt ist wieder in Ordnung. Da wäre ich ja für.
Das führt uns ein bisschen zu den Anfängen von Headlock zurück, wo du ja ein bekennender Enzo Amore und Big Cass Fan gewesen bist.
Haben die was Wrongs gemaked? Außer Big Cass, der hat sehr viel Wrongs gemacht.
Ich habe letztens noch mal dieses Segment gesehen, wo er einen kleinwüchsigen Daniel Bryan verprügelt hat. Also wo der Fehde da gewesen ist als Heel. Und dann hat er einen kleinwüchsigen Menschen rausgebracht. Der
und da gab es auch mega viel Heat, weil er eigentlich irgendwie dem nur einen Big Boot geben sollte. Aber dann hat er so mies verwuchtet. Ne?
Genau, dann hat er mich noch mal am Boden auf den eingeschlagen. So.
Ja. Und dann gab es so ganz viel Stress. Aber der hatte auch, glaube ich, ganz viele Alkoholprobleme. Ne?
Ja, ja, da hat er sich ja zum Glück gefangen. Das muss man auch sagen, ja.
Das finden wir erstmal nämlich gut.
Ja.
Aber ja, ich hätte richtig Bock, dass die nochmal auftauchen. Weil da ne, Clash in Italy, Enzo Amore da natürlich, das zusammen was zusammen gehört.
Wenn schon Italien, dann auch Amore, ne?
So sieht's nämlich aus.
Gucken wir mal. Review zu Clash in Italy, die kommt natürlich dann Anfang kommender Woche. Ne? Der Event ist ja am Sonntag, das heißt, wir nehmen den Podcast nicht danach auf. Da bin ich erstmal leer gequatscht von dem Watch Together, sondern wir nehmen das Montag auf und Sonntag werde ich dann, so wie es aktuell aussieht, mit dem Saladin ein bisschen über AJ Styles plaudern. Das hat er sich gewünscht, dass wir dann nochmal auch in die TNA-Zeit zurückgehen, in die Ring of Honor-Zeit nach New Japan und da werden wir dann ein bisschen die Karriere von dem AJ Styles noch einmal beleuchten in einem Personality-Podcast, der wahrscheinlich auch zweiteilig sein wird. Auch das wurde häufig gewünscht und das werden wir dann mal machen und ausprobieren. Und ja, wie gesagt, die Review, die gibt's dann am Montag drauf. Ansonsten haben wir diese Woche noch für Supporters Magazin und noch einiges mehr auf Lager. Schaut da unbedingt bei uns auf der Website vorbei oder eben auch bei Patreon, bei Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaften. Und Kai, willst du noch irgendwas sagen hier?
Nee, wie gesagt, also ich habe Bock aufs Enzo Amore Comeback.
Okay, gute Schlussworte. Und ich mache dann hier an der Stelle den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.